unser Thema für diese Vormittagsstunde. Schwagerehe hatten wir gestern. Und da darf ich noch einmal darauf zurückkommen in einem Punkt. Das Thema für heute, entsprechend mit dem gestrigen und anderen, mit dem ganzen Stammbaum Jesu Christi zusammenhängend und alles zusammen, ist ja ein Gesamtthema in Bezug auf das vorliegende Weihnachtsfest, die Geburt Christi. Was da in unserem Gotteswort alles ausgebreitet ist, gewaltige Dinge. Also, vorerst noch eine Bemerkung, eine Ergänzung zum gestern Abendthema Schwagerehe. Es lohnt sich, Matthäus 22 noch aufzuschlagen. Zu lesen von Vers 3,24 an. An jenem Tage kamen Sadduzäer zu ihm. Darf man sagen, die damaligen Sadduzäer sind die Vorgänger und Wegbereiter unserer freisinnigen Theologie heute. Die da sagen, es gebe keine Auferstehung. Und an anderer Stelle und leugnen, dass es Geister und Engel gäbe. Und sie fragten ihn und sprachen, Lehrer, Moses hat gesagt, wenn jemand stirbt und keine Kinder hat, so soll sein Bruder sein Weib heiraten und soll seinem Bruder Samen erwecken. Aha, Thema heute Vormittag, Weibesamen. Also wir sehen, wie die Dinge zusammenhängen. Also die Sadduzäer, die kannten diese Gesetzessatzungen der Schwagerehe. Und jetzt die Schlaumeier, die sich für weise hielten, sagen ihm, es waren aber bei uns 7 Brüder. Der erste verheiratete sich und starb. Und weil er keinen Samen hatte, hinterließ er sein Weib seinem Bruder. Gleicherweise auch der zweite und der dritte bis auf den 7. Zuletzt aber von allen starb auch das Weib. Aha, ja, war so etwas möglich? Also zum Beispiel im Falle Juda und seiner 3 Söhne waren das 3 Brüder, wo 2 das vollzogen und der dritte hat Fall oder der dritte Bruder, der das Weib hätte heiraten sollen, hat der Vater Juda, der Schwiegertochter, vorenthalten. Also nun hier 7. Und die Frage jetzt, in der Auferstehung nun, wessen Weib von den 7 wird sie sein? Waren das Schlaumeier? Wissen Weib von den 7 wird sie sein. Denn alle hatten sie. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen. Ihr Sadduzäer, ihr irrt, warum? Weil ihr die Schriften nicht kennt. Ja. Menschen, die die Schrift nicht kennen, setzen sich ein als Richter über die Schrift. Ihr irrt, Nummer 1, indem ihr, weil ihr die Schriften nicht kennet, noch die Kraft Gottes, denn in der Auferstehung heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie Engel Gottes im Himmel. Das sagt uns also gleichzeitig, dass unter Engeln nicht geheiratet wird. Da gibt es keine Engelväter und keine Engelmütter und keine Engelenkel und so weiter. Was aber die Auferstehung der Toten betrifft, habt ihr nicht gelesen, was zu euch geredet ist von Gott, der da spricht? Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Und als die Volksmenge es hörten, erstaunten sie über seine Lehre. War Jesus je verlegen in irgendeiner Antwort, auch wenn sie ihn mit raffiniertesten Künsten menschlicher Weisheit versuchten? Das Gegenteil war der Fall. Jesus brachte seine Gegner in Verlegenheit mit einer Antwort, noch schnell Vers 41 und folgende. Als aber die Pharisäer versammelt waren, fragte sie Jesus und sagte: Was dünkt euch von dem Christus, von dem Messias? Wessen Sohn ist er? Muss er sein? Sie sagen prompt zu ihm: Davids, Davids Sohn, und triumphieren. Ja, selbstverständlich haben wir die treffende, richtige Antwort gegeben. Wie fährt Jesus weiter? Wie nennt David ihn aber im Geiste Herr, indem er sagt: Der Herr sprach zu meinem Herrn? Das ist der Messias. Also David nennt den Messias seinen Herrn. Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege unter deine Füße. Wenn nun David ihn Herr nennt, wie kann er sein Sohn sein? Könnten wir jetzt antworten? Jesus ist nicht nur um Antwort nie in Verlegenheit, er ist in Antwort zu Hause. Er nimmt die heikelsten Gegensätze im Worte Gottes nach menschlicher Weisheit oder Dummheit, nicht? Gegensatz in der Schrift, entschuldigt, wenn ich jetzt das gleich nehme, und spielt wie ein Jongleur mit den Dingen. Beherrscht sie vollständig. Und bringt die Schriftgelehrten und die Sadduzäer und die Pharisäer alle in größte Verlegenheit, dass sie keine Antwort mehr haben. Von da ab fragten sie ihn nichts mehr. Da war ihr Mund verstopft. Liebe Geschwister, wäre es gut, wenn wir auch so in Antwort zu Hause wären. Bitte, wir haben den Geist, der das ermöglicht macht, und haben das Wort und haben den Herrn selbst. Und jetzt? Haben wir gelernt, diese Satzungen der Schwagerehe nach dem Buchstaben und dem Fleische bilden diese nach der Beurteilung Gottes Notlösungen, keine echten Lösungen. Der vom Schwager gezeugte Sohn ist nun einmal nicht der Sohn des Verstorbenen. Er wird einfach durch das Gesetz zum Sohn gemacht. Ne? Ist aber gar nicht. Bitte, ich kann nichts dafür, aber es ist so. Ne? Dann habe ich gesagt, Gott hätte eine solche Satzung nicht in sein Wort aufnehmen lassen, wenn er nicht schon vor Grundlegung der Welt alles erforscht und gekannt hätte und bereit war, diese Satzungen nach dem Fleisch eines Tages auf seine göttliche Weise, genau sich an jedem Buchstaben haltend, so zu erfüllen, ja, dass wir Schriftgelehrte auch heute noch nicht ganz nachkommen. Aber ahnungsweise erfassen können, hier hat Gott sich wieder erwiesen als der, der das, was dem Gesetz unmöglich ist, ja, in Herrlichkeit erfüllt, erfüllend möglich macht und möglich gemacht hat. Also, es muss ja eine, nochmal, also Gesetz der Schwagerehe, noch eine Zusammenhänge oder einen Gedankengang. Es muss ja eine Witwe vorhanden sein, die einen Mann verloren hat, ohne einen Sohn bekommen zu haben. Die Zeugung Gottes für die erstorbene Menschheit erfolgte aber in der Person der Maria. Und jetzt, wo ist die Witwe? Antwort, Klagelieder 1, Vers 1. Wie ist zur Witwe geworden die geliebte Stadt Jerusalem, das Volk Israel? Und das Volk Israel. Maria ist ja ein Glied Israels, dieser Witwe. In Offenbarung 18, Vers 7 ist das satanisch, antichristlich geladene, vom Satan besessene Israel oder Juda. Und die haben die Frechheit, diese Hure Babylon, zu sagen, was Witwe, fällt gerade noch, wir sind keine Witwe. Und Witwe sind wir nicht. Also, die leugnen das Wort Gottes, welches Israel ohne Gott in Ablehnung Gottes und des Messias zur Witwe gemacht hat. Und die Maria ist nun ein Glied dieser Witwe. Und Gott macht das sehr bescheiden und einfach, weil es sich ja hier nun um die Zeugung im Fleisch handelt. Ich sehe das so, ich lese das hier ab, damit beschließen wir das Thema Schwagerehe. Boas stellt Gott den Vater dar. Natürlich auch Christus, aber hier jetzt Gott den Vater. Nicht? Gott der Vater hat durch seinen Geist den Sohn Jesus gezeugt in der Maria. Boas hat er gezeugt vor den erstorbenen Machlern. Denn Gott war in Christo, als er das All versöhnte. Und der Sohn tut nichts, er habe es denn vorher den Vater tun sehen. Boas stellt Gott den Vater dar. Dann stellt Obed, heißt er auf Deutsch, Knecht oder Diener Obed. Dann stellt ja Obed, der wurde gezeugt von Boas. Ne? Jesus Christus da in seiner Niedrigkeit, der gesagt hat, ich bin nicht gekommen, um mir bedienen zu lassen, sondern um zu dienen, Obed. Und zwar nicht nur zu dienen in Niedrigkeit, sondern unter das Gesetz gestellt. Dann stellt Ruth die Maria dar, beides prächtige Frauen, Maria aber ist ein Glied dieser Witwe oder dieses zur Witwe gewordenen Israel. Schlagen wir auf Jesaja 54, damit ihr seht, ich will mich nur im Worte Gottes bewegen. Jesaja 54. Dieses Kapitel beginnt übrigens mit den Worten: Jubele, du Unfruchtbare, die nicht geboren. Brich in Jubel aus und jauchze, die keine Wehen gehabt hat. Denn der Kinder der Vereinsamten, also ohne Mann, dann gerade der Übergang zum Weibessamen, denn der Kinder der Vereinsamten sind mehr als der Kinder der Vermählten, spricht Jehova. Und so weiter. Und jetzt lesen wir Vers 4. Fürchte dich nicht, spricht Gott jetzt zu Israel, denn du wirst nicht beschämt werden, und schäme dich nicht, denn du wirst nicht zu Schanden werden. Nicht? So sieht es ja heute aus in Israel, ne? Dass sehr beschämt dasteht und zu Schanden werden könnte. Nein, Gegenteil wird geschehen. Und jetzt? Sondern du wirst der Schmach deiner Jugend, das ist die Knechtschaft in Ägypten, und der Schande deiner Witwenschaft, Gefangenschaft in Babel, nicht mehr gedenken. Warum warte ich hier noch einen Augenblick? Hier liegt die Antwort eines christusgläubigen Israeliten aus dem Stamme Levi, hohepriesterlichen Geschlechts, namens Josh Kahn. Die Differenz der Jahreszählung zwischen unserer christlichen Zeitrechnung vom Fall Adams bis heute, 6000 Jahre, und der Zählung der Juden, 5700, jetzt glaube ich 45, sowas.
47.
Bitte?
45 oder 47. 45, ja.
Die Differenz besteht genau aus der Jahreszahl, die Rabbiner errechnet haben, Knechtschaft in Ägypten, Schmach deiner Jugend und der Witwenschaft, 70 Jahre in Babel, ergeben genau die Differenz, und diese Jahre haben sie von der Rechnung abgezogen, weil hier geschrieben steht, du wirst dieser nicht mehr gedenken. Die existieren für dich nicht. So, saubere Sache. Was da nicht alles in unserer Bibel steht. Und jetzt kommt unser Thema. Du wirst der Schande deiner Witwenschaft, Israel Witwe, ne? Nicht mehr gedenken, denn der dich gemacht hat, ist dein Mann. Aha, das ist also auch ein Mann. Wie heißt dieser Mann? Jesus Christus. Jesus Christus war ja geistlicherweise der Fels, der sie überall durch die Wüste begleitet hat. Da hat Jesus Christus sich schon in seiner Liebe zu diesem auserwählten Volk Israel um ihretwillen auch unter das Gesetz gestellt. Da war er der Mann Israels unter Gesetz. Und jetzt denken wir an Römer 1. Oder ist Römer 2?
Was ist das?
2.
2, Kapitel 2. Vom Gesetz, ja.
Wenn ein Weib, solange ihr Mann lebt, eines.
Bis 7.
Was ist 7?
Kapitel 7, Römer 7.
Danke schön. Also ich bin nur Schriftgelehrter, aber Kapitel und Verse, die existieren für mich nicht. So. Wenn ein Weib eines anderen Mannes wird, solange ihr Mann lebt, ist sie eine Ehebrecherin. Wenn aber ihr Mann gestorben ist, dann ist sie vom Gesetz der Ehe befreit, dann kann sie heiraten, wenn sie will. Und ist alles in Ordnung, stimmt's? Und nun kommt, nun ist dieser Mann Israels, nicht? Haben wir gelesen, du bist mein Weib und ich bin dein Mann. Spricht Christus, Israel unter Gesetz. Und jetzt ist Christus durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, dieser Mann. Ist Israel jetzt frei vom Gesetz? Er sagt mal ja. Und die 12 und alle tausende christusgläubigen Juden in Jerusalem, gläubig an den Herrn Jesus, waren Eifer für das Gesetz. Katastrophe. Für mich war das der Grund, warum Jerusalem zerstört werden musste, samt dem Tempel, obwohl es tausende von christusgläubigen Juden gab. Hätte Gott Sodom und Gomorra verschont, wenn nur 10 Gerechte da gewesen wären? Jawohl. In Jerusalem sind Christusgerechte. Tausende. Und Gott verschont nicht. Ich habe wieder was gesagt jetzt. Wir lesen weiter. Ja, nur noch Verheißung an Israel jetzt. Der Heilige Israels ist dein Erlöser. Er wird der Gott der ganzen Erde genannt werden, der Vater. Denn wie ein verlassenes und im Geiste betrübtes Weib ruft dich Jehova und wie ein Weib der Jugend und so weiter und so weiter. Einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen. Ja, das sind die Jahrtausende für Gott. Habe ich dich verlassen, spricht dein Gott. Einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen, aber mit großem Erbarmen will ich dich sammeln. In Zorneserguss habe ich einen Augenblick mein Angesicht vor dir verborgen, aber mit ewiger Güte werde ich mich deiner erbarmen, spricht Jehova, dein Erlöser. So. Sehen wir zwischen Mann und Weib. Und dieses Weib ist dann noch nicht nur zur Hure geworden und zur Witwe geworden. Und dabei hat Gott gleichzeitig das Wunderbarste getan, gleichzeitig alles benutzt, die Untreue Israels, um eine Versöhnung des ganzen All fertig zu bringen. Sind die Gedanken unseres Gottes etwas höher als unsere Formen Gedanken? Von einigen Zentimeter, nicht? Die Himmel und aller Himmel, Himmel können ihn nicht fassen, aushalten. So groß sind seine Gedanken, größer und höher als unsere Gedanken. Aber weiter hier im Vergleich, wir müssen ja noch aufs Hauptthema kommen. Boas stellt Gott den Vater dar. Obed, den er gezeugt hat, Jesus in Niedrigkeit, unter Gesetz. Dann stellt Ruth die Maria dar, aus dessen Schoß die gekommen sind. Maria aber ist ein Glied dieses zur Witwe gewordenen Israels. Wir haben jetzt gesehen, Jesaja 54, es gibt noch andere Parallelstellen im Alten Testament. Ja, dann, wer ist Machlon? Machlon ist der gestorbene Mann, der Ruth, stellt den Mann Israels Christus im Alten Testament unter Gesetz dar, der durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben ist. Obed ist dann der wiedererstandene Machlon. Bitte, ihr habt ja alles auf Kassette, der braucht es gar nicht zu verstehen, kann dann nachher darüber nachsinnen. Und Obed, ja, und Naomi, wer ist die? Naomi stellt die aus den Nationen zurückkehrende Witwe Israel dar. Da heißt noch zur Zeit, beim Anfang der Gerstenernte, aber da habe ich jetzt, darf ich jetzt nichts mehr sagen. Das war noch die Frage einer Schwester, ja, da fehlt mir die Witwe, nicht in der ganzen Sache. Und ergänzend noch, und alles, was Gott mit Israel macht, Zentraldarstellung, ist das Modell, was er mit aller, der ganzen Menschheit macht. Und was er mit der ganzen Menschheit macht, ist das, was er mit dem ganzen All machen wird. Das sind die Stufenordnungen. Jetzt kommt Thema der Weibessaal. Es ist jetzt 10:30, also Punkt 11, hör mal auf. Gell? Also das musst du mir sagen, nicht ich dir. Erstens Mose, Vers 15. Und ich werde, spricht Gott zur Schlange, und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Samen, Satans, und ihrem Samen. Aha. Da ist die Rede von einem Samen eines Weibes und vom Samen Satans. Wie ist das zu verstehen? Same Satans? Nicht zeugungsmäßig? Satan kann so wenig zeugen, wie der, der den Vorrang gehabt hätte in Bezug auf die Ruth. Der sagte, ich kann nicht. So. Aber eines Tages, habe ich die Stelle nicht notiert, Augenblick. Leider nicht. Aber ich kann es kurz erzählen. Sagen die Juden zu Jesus, wir sind Abrahams Same. Jesus antwortet indirekt, ja, ich weiß es, sagt er ungefähr so, und fährt dann weiter. Wenn ihr Abrahams Same wäret, dann würdet ihr mich kennen. Nun aber wollt ihr mich töten. Dann antworten sie, wir haben Abraham zum Vater, wir sind nicht durch Hurerei geboren worden. Darf ich sagen? Was meinen die? Bei dir wissen wir ja gar nicht recht, woher du kommst. Versteht ihr das?
Bitte Kassette wenden.
Wir sind nicht durch Hurerei geboren worden, wir. Jetzt antwortet Jesus aber auch sehr deutlich. Wenn ihr Abrahams Same wäret, diesen Begriff müssen wir es kennenlernen, dann würdet ihr mich lieben. Nun aber wollt ihr mich töten. Ihr seid von eurem Vater den Teufel. Und jetzt Same des Satans. Oh, ist das eine Antwort Jesu? Ist die auch deutlich? Das heißt, der Same des Satans, des Teufels, vom Teufel inspiriert. Das ist Same der Schlange, Schlangensame, vom Teufel inspiriert. Gibt es heute solche? Es wimmelt von Schlangen und Otterngezücht auf unserem Erdenrund heute. Die Schlange darf ja ausreifen, die Macht der Finsternis. Das Maß der Sünde muss heute voll werden. Das Maß der Gesetzlosigkeit muss voll werden. Aber auch die Ausreife der Gemeinde. Jetzt schlagen wir auf, jetzt haben wir den ersten, die erste Verheißung. Aha, das müssen wir noch lesen, entschuldigt. Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Samen und ihrem Samen, Weibesamen. Er, dieser Weibesame, wird dir, Schlange, den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Verheißung? Dieser Weibesame wird dem Satan den Kopf zermalmen, ihn zunichte machen. Aber die Schlange, die spricht Gott an mit du, wirst ihm die Ferse zermalmen. Darf einen Augenblick noch stehen bleiben? Ferse heißt im Hebräischen Jakob. Nicht, Jakob heißt nicht Fersenhalter, sondern einfach Ferse. Ich bin der Gott Abrams, Vater der Höhe. Isaaks, Lachen der Verheißung. Und Jakobs der Ferse. Was heißt das? Dass Gott in Christo war und sich im Lachen seiner Verheißung erniedrigte bis zum untersten, hintersten Glied der Menschheit namens Ferse. Und erst jetzt in dieser tiefen Erniedrigung zur Ferse der Menschheit gemacht, konnte der Satan ihn zermalmen, töten. Stimmt's? Wir schlagen weiter auf, Offenbarung 12, Vers 6. Sprung von den ersten Blättern in die letzten unserer Bibel. Offenbarung 12. Vers 17. Und der Drache ward zornig über das Weib und ging hin, Krieg zu führen mit den übrigen ihres Samens. Haben wir da auch wieder ein Same eines Weibes vor uns? Erste Blätter auf der Bibel, letzte Blätter in unserer Bibel. Der ich im Anfang das Ende verkünde, sagt die Schrift. Wir schauen dieses zweite Weib und ihren Samen kurz an. Weib ist immer Gott gegenüber Israel. Gott gegenüber hat Israel immer weiblichen Charakter. Von den Töchterchen, das geboren wird, über die Jungfrau und die Braut und das Weib und die Witwe und die Hure, immer Israel. Weib. Dieses Weib wird näher umschrieben in Kapitel 12 am Anfang. Mit der Sonne bekleidet ist dieses Weib, was heißt das auf Deutsch? Steht in der Gerechtigkeit des Christus. Denn über euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit mit Heilung unter ihren Flügeln. Wer ist diese Sonne der Gerechtigkeit? Jesus Christus. Ein Weib mit der Sonne bekleidet, steht in der Gerechtigkeit Christi. Also eine Heilskörperschaft aus Israel mal. Erstens. Zweitens, in ihrer Krone hat sie 12 Sterne. Was stellen die da? Nichts Geringeres, selbstverständlich, als die 12 Stämme Israels. Hatte der Träumer Josef einmal einen entsprechenden Traum? Da sah er 12 Sterne, Sonne, Mond und 12 Sterne, und die 12 Sterne waren die 12 Söhne Jakobs. Stimmt's? Also das Weib mit der Sonne bekleidet, eine Heilskörperschaft aus Christus. 12 Sterne, da sind alle 12 Sterne da. Alle 12 Stämme, die durch die Sterne dargestellt sind. Gibt es so etwas? Steht irgendwo geschrieben, dass aus allen 12 Stämmen je 12.000 Söhne Israels in Christo versiegelt werden? Aha. Diese Heilskörperschaft ist das Weib hier. So wie die Sonne das Zeichen für Christus ist und Gott, so ist der Mond das Zeichen für Satan. So. Ich könnte das durch die ganze Schrift wunderbar nach. Übrigens, das Büchlein und auch die Sterne mal anfordern. So, sind die Dinge erklärt. Und dieses Weib hat den Mond wo? Unter ihren Füßen. Genau wie Paulus schreibt, Gott wird den Satan in kurzem unter eure Füße legen. Stimmt's? Kann nichts dafür. Und jetzt ist die Rede, dass diese Heilskörperschaft aus Israel zum ersten Mal ganz Israel, alle 12 Stämme, in Christo, Erstlingsschar, wenn der Erstling heilig ist, ist die ganze Masse heilig. Heißt das einmal auch ganz Israel, die da noch nicht jetzt gerettet sind, gerettet sein wird. Und also wird ganz Israel gerettet sein. So steht geschrieben. Und wenn ganz Israel gerettet sein wird, dessen Sünde mehr größer ist, mehr als doppelt so groß wie die Sünden Sodoms und Gomorrahs, ist dann noch Hoffnung für die Bräferen. Selbstverständlich. Der Drache war zornig über das Weib. Warum? Weil Gott ihr, diesen 144.000 Söhnen aus Israel, als der Drache sie verschlingen will, zuerst wollte er den männlichen Sohn verschlingen. Was ist der männliche Sohn? Warum wird hier männlich doppelt genäht? Nicht? Normalerweise ist ein Sohn männlich. Nicht? Ein männlicher Sohn. Weil andererseits gilt wieder, den Nationen gegenüber, allen anderen Nationen gegenüber, gilt, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Er hat den Vorrang nach meiner Ordnung gegenüber allen anderen Nationen. Israel ist mein erstgeborener Sohn allen Nationen gegenüber. Aha. Warum jetzt männlicher Sohn? Weil Israel fast immer weiblich ist und gleichzeitig ist doch ein Sohn der Erstgeborene. Den Nationen gegenüber ist Israel Sohn und Gott gegenüber immer weiblich. Immer weiblich. Und jetzt? Aus dieser Heilskörperschaft der 144.000 Söhne Israels, aus allen 12 Stämmen, die ist nun schon so als Weib Gottes, geistlicherweise in Christus, zeugungs- und geburtsfähig, dass sie schon einer neuen Heilskörperschaft aus Israel in ihren Tagen, das geht keine 20 Jahre mehr, ist es soweit, das Leben geben kann. Entsteht eine weitere Heilskörperschaft durch das Zeugnis dieser 144.000. Und das nennt die Schrift den männlichen Sohn. Und der Drache will zuerst den männlichen Sohn, wenn der geboren wird, verschlingen. Und dem kommt Gott zuvor und entrückt den. Sind aber nicht wir, die sind aus Israel. Entrückt den und jetzt will er das Weib verschlingen. Jetzt gibt Gott dem Weibe die beiden großen Flügel des großen Adlers, darf hier nicht stehen bleiben, und bringt sie in Sicherheit weit weg vom Zugriff des Drachen, in einen kosmischen Ort verborgen. So. Und jetzt ist ihm der männliche Sohn entgangen und die Mutter, das Weib entgangen, und jetzt sind noch übrige ihres Samens da, nämlich solche, die in die große Drangsal kommen. Warum? Weil sie die Lehre Bileams nicht verlassen haben und sich nicht getrennt haben von der Hure Isabel. Aber sie sind Samen dieses Weibes. Gewaltige Zusammenhänge. Weibessamen. Was ist das? Wie dürfen wir das? Ja. Oder besser gesagt, wie definiert nun die Schrift diesen Begriff Weibessamen? Same des Weibes bedeutet eine Zeugung und Geburt ohne Mitwirkung eines Mannes und nicht nach dem Fleisch. Ihr seid nicht durch den Willen eines Mannes noch durch den Willen des Fleisches gezeugt und geboren worden, sondern durch den Geist Gottes. Weibessamen. Bitte, so sind auch wir jetzt auf höchster Ebene der Möglichkeiten der Herrlichkeit Gottes Weibessamen. Wir sind nicht gezeugt nach Fleisch und Blut und nicht von einem Mann, sondern durch den Geist. Abschließend, erstaunt, wie die Zeit langsam vergeht, heute Vormittag. Was schreibt Paulus in Galater 3, 16 und 19? Aufschlag. Eben kommt mir ein Gedanke, den ich noch aussprechen muss und darf. Liebe Geschwister, was wir in dieser Morgenstunde wieder tun dürfen, nämlich uns in heikelsten bis intimsten Problemen uns umzusehen im Wort Gottes, wie uns da der Geist durch das ganze Wort Gottes führt, merken wir. Erste Blätter der Bibel, letzte Blätter der Bibel und jetzt kommen noch überall Auszüge aus der ganzen übrigen Bibel. Bezeugt uns unser Gotteswort in den Originaltexten Hebräisch und Griechisch, Altes und Neues Testament, ist ein vollkommener Gottesguss, eine vollkommene Einheit, in welcher nichts fehlt, was in dieser Schöpfung existiert und geschieht, und nichts fehlt, was im Herzen Gottes und Jesu Christi im Heiligen Geist für eine verlorene Schöpfung an Liebe vorhanden ist. Den Galaterbrief wollten wir aufschlagen. Galater 3. Fünfzehn. Brüder, ich rede nach Menschen. Selbst eines Menschenbund, der bestätigt ist, hebt niemand auf oder verordnet etwas hinzu. Dem Abraham aber waren die Verheißungen zugesagt und seinem Samen, Er sagt nicht, und den Samen als von vielen, sondern als von einem. In deinem Samen. Doppelpunkt. Welcher Christus ist. Liebe Geschwister, ich darf bekennen, da habe ich mich dann doch gefragt, möchte ich mich doch mal umsehen, ob das stimmt, was der Paulus da schreibt. Tatsächlich. Heißt an all den Stellen, in dir und deinem Samen, Einzahl, werden gesegnet werden alle Generationen der Erde. Nicht von vielen Samen spricht er, sondern von einem. Und der Geist Gottes, der hier dem Abraham die Verheißung gegeben hat, der meint jetzt nicht die Nachkommenschaft Abrahams nach dem Fleisch, der Geist Gottes, sondern Christus. Was ist Christus? Er ist der Weibessame. Welcher Christus ist, dieses aber sage ich, einen vorher von Gott bestätigten Bund, nämlich mit Abraham, ein von Gott dem Abraham bestätigten Bund der Verheißungen, die Gott dem Abraham gegeben hat, macht das 430 Jahre später entstandene Gesetz nicht ungültig, um die Verheißung aufzuheben. Aha. Liebe Geschwister, was machen wir Frommen? Wir nehmen beliebige Stellen aus dem Alten Testament, Gesetz und Propheten, und machen die Enderfüllungsaussagen, die Gott dem Apostel Paulus gegeben hat, mit diesen Worten des Gesetzes zunichte. Wir nehmen Vorschriften, die im Vorhof gelten. Buchstäblich muss da Fleisch geschlachtet werden, Blut fließen und Feuer des Gerichtes brennen, das verzehrt. Wir leisten es uns, weil da im Vorhof die Sonne in der Wüste so glüht. Wir frommen Leviten, ich rede jetzt geistlich, vergleichsweise, finden du, Herr Kollege, oder lieber Mitlevite, wir schieben den Altar ins Heiligtum rein, da hat es vier Decken, da ist schön schattig, da können wir, muss man nicht so schwitzen. Wisst ihr, was geschehen wäre? Ich bin überzeugt, die hatten nicht daran gedacht, sowas zu tun. Nicht? Die wären am Eingang tot umgefallen. Nicht? Stellt euch vor, den Schlachtopferaltar im Heiligtum. Stellt euch den Schlachtopferaltar im Allerheiligsten vor, ist das denkbar? Unmöglich! Die Dinge des Gesetzes, die vergehen, die sind im Vorhof dargestellt. Und das Wohlgefallen Gottes, die Erlösung einer verlorenen Schöpfung, ist im Heiligtum dargestellt. Und der vollendete, vollkommene Wille Gottes ist erst im Allerheiligsten dargestellt. Und dort im Allerheiligsten erst ist die Allversöhnung zu finden. Und noch nicht im Heiligtum und im Vorhof sowieso nicht. Also, was machen wir? Was ich jetzt gesagt habe, das wäre im Leviten nicht mal in den Sinn gekommen. Geistlicherweise nehmen wir Dinge des Alten Testamentes und machen herrliche Verheißungen Gottes, dem Abraham als Verheißungen schon geschenkt, nicht? Dem Apostel Paulus zur Bestätigung und weiteren Offenbarung übergeben, machen wir mit diesen Dingen zunichte. Bitte schön. Und dieses Gesetz wurde zwischen die dem Abraham geschenkten Verheißungen ohne Bedingung und deren Erfüllung zwischen hineingeschoben für kurze Zeit. Bis der Same käme, dem die Verheißung gegeben ist, wie heißt der? Christus. Und der nach dem Gesetz gestorben ist, ist da der Scheidevorhang wieder zerrissen. Das ist das Gesetz der Gebote in Satzungen. Weggetan. Abgebrochen. Gewaltige Zusammenhänge. Der Same, den der Geist Gottes meint, dem Abraham verheißen, ist Christus. Entsprechend sind nur wer jetzt aus Gott gezeugte und Same Gottes Verheißung vor Gott selbst
nur die Menschen, die in Christo Jesu sind. Es seien Juden, Griechen oder Deutsche oder Schweizer. Wer immer in Christo ist, ist jetzt ein Same, gehört zu dem Samen, den Gott dem Abraham verheißen hat. Nun war aber das Gesetz von Engeln angeordnet worden. Ich darf ja nicht stehen bleiben. Das Gesetz, das nach dem Zeugnis des Apostels Paulus den Menschen ohne Barmherzigkeit verurteilt, kommt nicht aus dem Herzen Gottes. Gott hat es als Zuchtrute auf Israel gelegt, wegen der Erstellung und Anbetung des goldenen Kalbes. Da wandte Gott sich von ihnen ab und gab sie dahin, dem Heere der Himmel zu dienen. Zur Linken den Dämonen haben sie gedient und zur Rechten von heiligen Engeln das Gesetz bekommen. So. Also, so ist die Sache. Und nach Ordnung des Gesetzes und der Engel sind alle Nachkommen Abrahams nach dem Fleisch auch Nachkommen Abrahams. Deshalb sagt Jesus zuerst, ich weiß, dass ihr von Abraham abstammt. Das weiß ich. Aber eurem Wesen nach, euren Gedanken nach, eurem Hass mir gegenüber nach, seid ihr, was? Von eurem Vater, dem Teufel, inspiriert. Gewaltiger Unterschied. Nicht? Und das waren ja alles dem Fleisch nach Nachkommen Abrahams. Und Jesus sagt dann, ihr seid vom Teufel. Das ist euer Vater. Ja, so etwas. Ja, so etwas. Aufpassen. Dann haben wir, 11 Uhr, 2 Minuten. So schreibt Paulus, Johannes, das ist Stelle, ja. In Johannes 8, in den Versen 33 und so weiter, steht das schwere Wort, das ich eben ausgesprochen habe. Und dann in Römer 9, Vers 7, nicht die sind Abrahams Same, so und so, sondern in Isaak wird dir ein Same genannt werden. Und Isaak ist das Modell für den nach dem Geist und Verheißung geborenen Sohn Abrahams, Jesus Christus, wieder bestätigt. Nach dem Fleisch kommt Jesus in Niedrigkeit über die Maria aus dem Samen Davids, nach Hebräer 2, Vers 16. Und jetzt ein wunderbares letztes Wort. 1. Johannes 3, Vers 9. Jeder, der aus Gott gezeugt und geboren ist, sündigt nicht. Warum? Denn sein Same, Christus, bleibt in ihm. So, wer von uns sündigt nicht mehr? Nach dem äußeren Menschen keiner. Der äußere Mensch kann auch beim Gläubigen nur sündigen, das Fleisch. Aber da ist da drin ein neuer, inwendiger, verborgener Mensch des Herzens, aus Gott gezeugt und aus Gott geboren, vorerst nur samenmäßig. Und dieser innere, neue, von Gott gezeugte und aus Gott geborene Mensch heißt auch Arthur Muhl. Und der kann nicht sündigen, da er aus Gott gezeugt und geboren ist, während der äußere Alte nur sündigen kann. Soweit für heute Vormittag. Punkt 11.